Kryptowährung, das ist digitales Geld. Man kann damit auch bezahlen, man kann damit auch Sachen kaufen, aber es muss nicht jeder akzeptieren, weil es handelt sich ja nicht um unser gesetzliches Zahlungsmittel, das ist ja der Euro, sondern das ist ein privates Geld. So als wenn Sie in die Spielbank gehen und solche Jetons bekommen, dann können Sie innerhalb der Spielbank damit bezahlen, aber nicht außerhalb.
Ich bin dran. Prima, damit komme ich über Start, ziehe 200 Euro ein. Oh, doch nicht prima. Elisenstraße, das ist ja blöd.
Das ist meine, ne? Macht 600 Euro, bitteschön.
Na toll, das ist ja wohl Wuche. Gibst du eh gleich wieder alles aus.
Das kann dir doch wohl egal sein. Und warte mal ab, bis ich da ein Hotel draufsetze. Da kannst du schon mal für sparen. Und ich kann mir jetzt von dem Geld, kann ich mir natürlich auch schon die Schlossallee kaufen. Da zocke ich dich noch mehr ab.
Ja, ja, da hatte ich ja wohl die Gier fest im Griff. Jetzt würfelst du erst mal und dann kommst du gerne auf meine Straßen.
Na, mal sehen, was kommt. 3. Warte mal. Mist, Einkommensteuer. Wie viel muss ich denn da zahlen?
Ich glaube, das sind 4.000 Euro.
Was?
Oder so.
Da steht doch Mark. Und wofür überhaupt? Ich habe gar nicht so viel Straßen und Häuser. Also so wird das ja nichts mit dem Reichwerden hier, ne?
Ja, ist doch gut. Hauptsache ich gewinne.
Na toll. Eigentlich ist Monopoly ja nicht so mein Spiel, muss ich sagen.
Naja, früher mal, heute auch nicht mehr so. Ist mir viel zu kapitalistisch.
Och, das stört mich jetzt nicht. Aber wir hatten nur ein anderes Spiel, als ich klein war. Das war viel nostalgischer. Das kaufmännische Talent.
Das kenne ich nicht.
Das war sehr spaßig. Also im Grunde genommen war das gleiche Prinzip. Nur andere Straßen. Und schönes, buntes Spielgeld.
Und hast du wenigstens oft gewonnen?
Nö, ich habe immer zu viel ausgegeben.
Also wie im echten Leben auch.
Nur, dass das bei dem Spiel natürlich egal war, war ja kein echtes Geld.
Ja, das denkt sich vielleicht so mancher auch, wenn er noch gar nichts mit Bitcoin und Co. zu tun hatte. Dabei gibt es da in dem Bereich ganz viele, die da richtig viel Schotter mitmachen.
Oder richtig Verlust.
Oder das. Aber Kryptowährungen sind ja schon seit einigen Jahren bei Anlegern richtig hip. Also nicht nur bei den jungen YouTubern, sondern auch bei anderen.
Das ist ja eigentlich auch klar, weil die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre, da braucht es ja Alternativen. Und sogar Unternehmen haben in Kryptowährungen investiert. Ehe du Strafzinsen zahlen musstest, da packst du dein Geld doch lieber zum Beispiel in Stablecoins.
Und was da steuerlich zu beachten ist und wofür sich auch Steuerberater sensibilisieren sollten.
Das sag ich.
Okay.
Dann das klären wir nämlich heute in einer hoffentlich für euch nicht allzu kryptischen Folge über viel echtes Geld, das auf manche wie Spielgeld wirkt. Kryptowährungen, alles im Verborgenen.
Steuern mit Recht. Der DATEV Podcast. Mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein.
Während also Kryptowährungen für viele einfach nur eine Spielerei im Internet sind, können wir dennoch eins festhalten. Krypto ist anders.
Und obwohl Kryptowährungen nicht gleichzusetzen sind mit Monopoly, wirkt es doch für viele manchmal ähnlich wie in der Spielbank. Das hat Markus Demarie, Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft, uns ja am Anfang schon gesagt.
Aber es ist auch vergleichbar mit Barzahlungen.
Also der Bitcoin, der wird bei Ihnen abgebucht und bei dem anderen drauf gebucht. Und das ist alles auf so einer Datenbank, die heißt Blockchain, gespeichert. Und die hat jeder auf seinem Rechner, der mit involviert ist und sieht da immer ein ganz aktuelles Bild von allen Vermögensbeständen. Also es ist quasi Bargeld, aber elektronisch. Anders als unser elektronisches Geld, was nach einem anderen System funktioniert.
Und auch wenn das anders funktioniert, volkswirtschaftlich ist das auf jeden Fall relevant. Laut CoinMarketCap, das ist ein Informationsdienst für Kryptowährungen, sind derzeit rund 20 Milliarden Bitcoin in den verschiedenen Wallets im Umlauf. Und wenn man sich den Kurs anschaut, steckt da eine ganze Menge Geld drin. Ein Bitcoin liegt derzeit bei ca. 62.000 Euro, also Stand 8.3.2024. Hochrechnen dürft ihr jetzt selbst. Auf jeden Fall ist das ziemlich viel Geld.
Auch Ether, die Währung hinter der Blockchain Ethereum, ist seit Ende Januar um rund 75% gestiegen. Fast schon ein neuer Krypto-Hype, kann man sagen. Und wenn man sich die Zeit davor anguckt, seit dem bisherigen Allzeithoch im November 2021, ist der Bitcoin-Preis stetig geschrumpft. Der Markt für Kryptowährungen war damit schon für viele tot. Aber hier gilt, wie so oft, Totgesagte leben länger und kommen manchmal gesünder als zuvor zurück. Und was das nochmal gut veranschaulicht, ist, wenn man sich den Wert aller Bitcoin anschaut, dann entspricht das derzeit ungefähr der Börsenkapitalisierung der 12 größten deutschen Unternehmen.
Gutes Stichwort übrigens mit der Börse. Du brauchst nämlich, um Kryptowährungen zu handeln, genau eine solche. Markus Demary.
Wenn man Kryptowährungen tatsächlich in Euro tauschen will, dann muss man das über so eine Kryptobörse machen. Da ist tatsächlich auch nochmal so ein Intermediär, würde man das nennen, also so ein Dienstleister dazwischen geschaltet, über den man diesen Umtausch macht. So ein bisschen wie bei Wechselkursen auch, wenn man jetzt Euro in Dollar tauscht oder so, so genauso würde man Euro in Bitcoin tauschen.
Und die Bedeutung von Kryptowährungen hat eben auch die Deutsche Börse erkannt und Anfang März eine eigene Handelsplattform ins Leben gerufen. Die Deutsche Börse Digital Exchange soll den Platzhirschen unter den Kryptobörsen Konkurrenz machen. Binance ist so ein Beispiel.
Aber die Deutsche Börse will auch einen regulierten Markt schaffen und Transparenz und Sicherheit in diesen Markt reinbringen. Und genau das ist auch wichtig, weil ein Grund für den neuen Hype unter den Kryptowährungen ist nämlich die Zulassung sogenannter Spot-Bitcoin-ETFs in den USA. Die funktionieren ganz ähnlich wie klassische Aktienfonds. Sie bilden aber eben keine Aktienpreise ab, sondern den Preis von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen.
Naja, und das macht es für Privatanleger einfacher, in Bitcoin und Co. zu investieren, ohne sich mit Wallets und Kryptobörsen beschäftigen zu müssen.
Und vor allem bedeutet es, dass institutionelle Investoren nun auch in großem Stil in Kryptowährungen investieren können, etwa die in den USA mächtigen Rentenfonds oder Vermögensverwalter. Und so kommt dann eben neues Geld in den Kryptomarkt.
Wenn man jetzt mal den Blick auf die Firmen richtet, die damit zu tun haben, da habe ich wieder mal ein paar Zahlen mitgebracht.
Hast du mal was vorbereitet?
Schon wieder. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer Untersuchung festgestellt, dass knapp 17% dieser ganzen Unternehmen aus der EU ihren Sitz in Deutschland haben. Damit sind das mehr als in jedem anderen europäischen Land.
Ja, und der Grund dafür ist relativ einfach. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der EU. Und daher sitzen hier die meisten Blockchain-Unternehmen, gefolgt von Frankreich übrigens. Aber Markus Demary setzt die Zahl ins Verhältnis.
Man muss die Anzahl der Blockchain-Unternehmen oder Blockchain-Startups auf die Erwerbsbevölkerung runterrechnen. Wenn man wissen möchte, wie die Startup-Aktivität in Ländern ist, macht man das auch. Man rechnet das runter auf die Anzahl der Erwerbspersonen und dann sieht das Bild schon anders aus. Und auf einmal Estland ganz weit vorne. Also Estland hat so eine digitale Ausrichtung, so ein Ort für digitale Startups. Malta ist da ähnlich.
Das sind Länder mit hoher Gründungsdichte und vor allem vielen digitalen Startups.
Und wir wissen ja, Digitalisierung, da ist jetzt Deutschland nicht so ganz weit vorne mit dabei. Ich sage nur OZG 2.0. Hört da gerne nochmal in unsere Folge dazu rein. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
Aber alles hat ja bekanntermaßen zwei Seiten, so auch diese statistische Aussage über die Startups. Denn gerade dann, wenn die Gründungsdichte hoch ist, ist auch die Insolvenzrate hoch, bei Startups zumindest. Denn viele dieser Unternehmen haben noch keinen stabilen Cashflow.
Das bedeutet, nur weil die Gründungsdichte irgendwo hoch ist, heißt das noch nicht, dass die Digitalisierung vielleicht besser können als wir.
Also zumindest sollte man da nicht so viel reininterpretieren. Aber Unternehmen haben damit zu tun, legen zum Teil eben auch in Kryptowährungen an. Und damit gibt es auch immer wieder Mandanten für Steuerberater, die mit dem Thema in Berührung kommen.
Und diese Gruppe ist ziemlich heterogen. Die geht quer durch die Mandantschaft vom jungen Auszubildenden, der sich im IT-Bereich weiterbildet, bis zum komplizierten Erbfall. Roland Elias ist Steuerberater und Steuerinfluencer auf YouTube und auf Kryptowährungen spezialisiert. Er stellt fest, Bitcoin und Co. sind generationenübergreifend von Interesse.
Wir haben zum Beispiel einen Mandanten, der ist 67, dem hat sein Neffe irgendwann mal gesagt, du musst es da investieren. Und der hat gesagt, okay, mache ich. Und jetzt kam der auf uns zu und hat gesagt, ja, der hat das gesagt, ich soll das machen, jetzt habe ich da was, wie muss ich das versteuern? Also das sind halt so wirklich komplett querbeet.
Also es ist nicht mehr so ein Thema, wo man sagt, es ist bloß jung oder alt. bei den Mandanten, sondern es geht wirklich über alle Altersgruppen und über alle Mandantentypen hinweg.
Wichtig ist also zu erkennen, wann das der Fall ist und was dann zu beachten ist. So, jetzt haben wir geklärt. Kryptowährungen. Das ist alles, was über eine Blockchain läuft und versucht, einen Währungscharakter abzubilden. Übrigens, um aus den gesammelten Werken von Schlaubi Schlumpf zu zitieren.
Naja, du bist ja nicht so eine Nervensäge.
Danke. Also, das Adjektiv Krypto stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet verborgen. Und so ist es ja auch. Die Übertragung von Guthaben in Kryptowährungen wird durch eine verschlüsselte Transaktion in der Blockchain dokumentiert.
Und in dieser Blockchain speicherst du dein Kryptovermögen, Bitcoin beispielsweise, und zwar in einem Block, wobei da immer nur eine bestimmte Zahl von Überweisungen gespeichert werden kann. Deswegen werden neue Datensätze angehängt. Damit wird dann eine Kette daraus, Blockchain eben. Und die Informationen, das ist auch noch ganz wichtig, werden dezentral gespeichert, also von jedem Teilnehmer im System. Aber nur der Empfänger sowie der Sender haben den Schlüssel, um den Datensatz auszupacken. Deshalb kann Person B die Daten aus dem Block entschlüsseln und erhält das Geld von Person A.
Und wir haben da ja auch noch ein paar andere Begriffe zum Teil schon gehört, die noch nicht so richtig geklärt sind.
Und das müssen wir jetzt erstmal auseinanderfieseln in unserer
Faktenbox. Wallet. Englisch für Geldbörse. Damit ist ein Softwareprogramm oder eine Hardware, zum Beispiel ein USB-Stick, gemeint. Die Wallet dient dazu, Kryptowährungen aufzubewahren. Für den Zugriff und für Transaktionen verwenden Nutzer Passwörter und Zugangscodes. Übrigens, Nutzer werden normalerweise mit einer Art Kontonummer repräsentiert, sodass Kryptowährungen pseudonym verwendet werden können. Altcoins, Kurzform für Alternative Coins. Damit sind alle Kryptowährungen gemeint, die als Alternative zu Bitcoin später auf den Markt gebracht wurden. Zu den bekanntesten zählen Ethereum und Ripple. Mining, Englisch für Schürfen. Neue Bitcoins entstehen durch Mining. Das ist ein aufwendiger kryptografischer Rechenprozess. Dabei prüfen, verifizieren und verarbeiten sogenannte Miner die Transaktionen, die andere Teilnehmer einer Kryptodatenbank ausgeführt haben. Der Schnellste darf die Transaktion legitimieren und in der Datenbank dokumentieren. Für diese Dienstleistung bzw. Rechenleistung erhalten die Miner eine Entlohnung in Form der jeweiligen Kryptowährung des Netzwerks. Staking. Ein Kryptoprozess, der es Netzwerkteilnehmern ermöglicht, ihre Coins in sogenannten Staking-Wallets zu sperren. Diese gesperrten Coins werden beispielsweise genutzt, um Netzwerktransaktionen zu validieren oder dienen als Liquiditätsquelle. Denn wie bei einem Festgeldkonto, auf dem das Geld Zinsen bringt, solange es sich auf dem Konto befindet, erhält der Teilnehmer einen Ertrag aus dem Staking. Die Rendite hängt dabei von der Menge der gestakten Coins und der Dauer der Bindung ab. Teilnehmer werden zu Validatoren, indem sie einen festgelegten Mindestbetrag der im Netzwerk genutzten Kryptowährung in ihre Wallet einzahlen. Den Zuschlag zur Blockvalidierung erhält in der Regel derjenige, der die meisten Coins hinterlegt hat. Lending. Wer passiv an der Blockchain verdienen möchte, ohne beim Mining oder Staking dabei zu sein, für den ist Lending eine Option. Im Grunde eine Dienstleistung wie bei einer Bank. Jede Plattform hat ihre Besonderheiten, doch das Prinzip bleibt das gleiche. Nutzer stellen ihre Kryptowährungen für eine bestimmte Zeit anderen zur Verfügung und erhalten dafür Zinsen in Form von Kryptowährungen.
Das waren jetzt nur einige Basics, einige Begriffe, damit ihr mal ein Gefühl für das Thema bekommt. Wer hier tiefer und ins Detail einsteigen will, der kann gerne einen Blick in unsere Shownotes werfen. Auch im Steuerrecht wurde das Thema bislang eher stiefmütterlich behandelt. Es gab ein erstes BMF-Schreiben dazu 2022. Davor ging es eher so nach dem Motto, wir gucken mal, wie wir das einschätzen und warten ab, was das Finanzamt sagt. Steuerberater Roland Elias.
Gerade in den Bereichen, wo es eigentlich spannend wird, Smart Contracts und Ähnlichem, da gibt es relativ wenig. Wir probieren das mal aus. Das ist unsere Rechtsmeinung. Erfahrungsgemäß stimmen die Finanzämter meistens zu, weil die Finanzämter sagen, okay, steht es im BMF-Schreiben drin. Wenn es nicht drin steht, dann geben wir dem mal recht. So, das ist noch eine recht glückliche Situation, dass du gerade so zwischen zivilisierte Steuerrecht und Wilder Westen noch ein bisschen.
Das BMF-Schreiben räumt jetzt im wilden Krypto-Westen ein wenig auf. Es behandelt zum einen technische Aspekte und zum anderen liefert es eine steuerliche Einordnung, etwa bei An- und Verkauf von Kryptowährungen, dabei wie man Mining, Staking und Lending steuerlich behandeln muss oder eben auch Token als Arbeitnehmereinkünfte.
Und ja, wenn du schon dabei bist, so als Steuerjournalistin, jetzt mal Butter bei die Fische. Kryptowährungen sind ein Finanzinstrument. Wie ordnet die Finanzverwaltung das jetzt steuerlich ein?
Der zentrale Punkt in dem BMF-Schreiben ist, dass einzelne Einheiten von diesen ganzen virtuellen Währungen und sonstigen Token Wirtschaftsgüter sind. Das heißt, sie sind handelbar, du kannst einen Marktpreis ermitteln und sie können selbstständig bewertet werden. Zum Beispiel sind diese Blockbelohnungen beim Mining, das sind Einnahmen.
Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, setzen ja auch Unternehmen auf Kryptowährungen. Worauf muss hier jetzt geachtet werden?
Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Betriebsvermögen an. Da gilt, virtuelle Währungen stellen nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter materieller Art dar. Werden virtuelle Währungen jetzt im Betriebsvermögen gehalten, dann sind die Veräußerungserlöse Betriebseinnahmen. Bei wiederholtem An- und Verkauf kann auch eine gewerbliche Tätigkeit vorliegen. Da muss man drauf achten. Und wenn man sich die Einnahmenüberschussrechnung anguckt, da ist die virtuelle Währung oder sind dann eben Bitcoin und Co. zum Zeitpunkt des Zugangs Betriebseinnahmen.
Ja, und wenn es sich aber nicht um Betriebsvermögen handelt oder um betriebliche Einnahmen?
Also wenn jetzt Einkünfte aus der Blockchain keiner anderen Einkunftsart zugerechnet werden können, beispielsweise weil mangels Nachhaltigkeit keine gewerbliche Tätigkeit vorliegt, dann sind sie als sonstige Einkünfte steuerbar. Und übrigens haben wir ja nicht nur das BMF-Schreiben, sondern auch noch ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem vergangenen Jahr. Das hat festgeschrieben, dass virtuelle Währungen eben als anderes Wirtschaftsgut einzustufen sind und deshalb Gewinne aus der Veräußerung aus dem Privatvermögen den Regelungen des privaten Veräußerungsgeschäfts unterliegen. Das heißt, da muss man dann darauf achten, liegt zwischen dem Zeitraum der Anschaffung und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr oder eben doch. Aber auch hier kratzen wir wirklich nur an der Oberfläche. Ich sag nur Airdrops, Hardforks oder Token als Einkünfte.
Na, dann halten wir fest, wichtig ist, Kryptovermögen hat steuerliche Folgen in Euro und Cent. Das muss Roland Elias so manchem Mandanten auch noch erklären.
Das wäre genauso. Ich wäre sehr vermögend und würde sagen, ja, nee, aber ich zähle jetzt mein Vermögen bloß noch irgendein Kilogramm Gold. Wäre es nächstes, dass man so hergehen würde und sagen, deswegen muss ich keine Steuern zahlen. Das funktioniert leider nicht. Oder könnte man auch sagen, ich rechne jetzt bloß mit verkauften Einheiten und der Eurowert interessiert mich nicht mehr. Also so leicht ist es leider nicht. Also da ist wirklich immer gesetzliches Zahlungsmittel ist Euro und auch Steuern müssen am Ende in Euro gezahlt werden.
Also wir haben ganz viele Feinheiten zu beachten und die Gesetzgebung und die Rechtsprechung ist natürlich auch in Bewegung. Umso wichtiger ist es, dass ihr euch und auch eure Angestellten für das Thema sensibilisiert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jede Kanzlei unbedingt Kryptospezialist werden muss, weil wir hier gerade in neue Höhen beim Bitcoin kommen. Aber man sollte zumindest erkennen, wenn man einen Kryptofall vor sich hat.
Heißt also vielleicht mal eine Schulung zum Thema spendieren. Denn so umfangreich wie das Thema ist, so komplex kann es sein. Und nicht immer ist gleich erkennbar, dass bei Mandanten ein Kryptofall vorliegt oder involviert ist. Kenntnisse schützen also vor Überraschungen, sagt Steuerberater und Kryptoexperte Roland Elias.
Das war zum Beispiel ein Fall, der wäre uns gar nicht als Kryptofall aufgefallen, wo wir halt unsere Mitarbeiter auch laufend schulen, dass plötzlich von Kraken, also von der amerikanischen Börse, eine Auszahlung kam. Und ich sag's mal so, wenn ein normaler Steuerberater oder Fachangestellter oder Bilanzbuchhalter sich damit nicht auskennt, dann denkt er sich, okay, ist vielleicht irgendeine Privateinlage. Aber dann zu denken, okay, das könnte was mit Kryptowährungen zu tun haben, das wäre halt wichtig. Oder auch mehr Schulen im Bereich Steuerhinterziehung.
Wenn man jetzt eben so einen Kryptofall vor sich hat, dann ist es hilfreich, sich mit anderen Kollegen aus dem Berufsstand zu vernetzen, die sich eben auf Krypto spezialisiert haben. Oder vielleicht will man selber tiefer in die Materie einsteigen, dann aber richtig, meint Steuerberater Elias.
dann sollte man ein grundsätzliches Interesse auch natürlich auf Technik haben. Also weil es ja durchaus auch das Thema ist, wir waren zwar früher landwirtschaftliche Buchstelle, aber ich würde nie wieder was mit Landwirtschaft machen, weil ich mir das auch manchmal gar nicht vorstellen kann. Oder Thema Gastronomie, also wir haben nichts mit Gastronomie am Hut. Ich kenne dort die ganzen Probleme nicht, aber grundsätzlich ist es halt wie überall.
Und um das jetzt mal an einem Beispiel festzumachen, wenn du einen Beratungsfall hast, dann sollte die erste Frage an den Mandanten sein, wann wurde die Kryptowährung gekauft?
Das ist eigentlich erstmal der wichtigste, entscheidende Punkt, weil wenn er sagt, oh, das habe ich damals, was weiß ich, 2015 habe ich da so für 10.000 Euro Bitcoin gekauft, jetzt bin ich Multimillionär, dann kann man da ganz klar sagen, dann ist erstmal der erste Brand gelöscht. In den meisten Fällen liegt dann keine gewerbliche Tätigkeit vor, außer er hat exzessiv damit gehandelt.
Die zweite Frage wäre dann, ob in der Vergangenheit schon mal etwas verkauft wurde, was potenziell steuerpflichtig gewesen wäre. Vor allem, wenn dann möglicherweise falsche Steuererklärungen abgegeben wurden oder gleich gar keine.
Denn Steuerbehörden schauen genauer hin bei Kryptoanlegern. Die wissen auch, dass da teilweise große Summen geräuschlos an ihnen vorbeiziehen auf der Blockchain. Und die wollen daher sicherstellen, dass Steuerpflichten ordnungsgemäß erfüllt werden. Das alles war bislang wenig explizit geregelt. Jetzt ist es klarer, es bringt Steuereinnahmen, aber nicht nur darum geht es, sondern auch um mögliche Steuerhinterziehung. Oft bekommt die Finanzverwaltung es durch die Banken mit, dass erhebliche Kryptotransaktionen stattgefunden haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da gerät mancher vorgebliche Multimillionär schon mal in Zahlungsnöte.
Wir hatten es auch schon in der Vergangenheit mehrfach, dass die Banken hier Konten gesperrt haben, weil unübliche Transaktionen, Verdacht auf Steuerhinterziehung, das hatten wir bei zwei Fällen, da war es extrem, also da war es wirklich so, der hat im Durchschnitt so 2.000 Euro netto, glaube ich, verdient und hat plötzlich 500.000 Euro ausgezahlt. Und da sind natürlich bei der Bank alle Alarmglocken losgegangen, der hat dann auch sofort Post vom Finanzamt bekommen und die haben ihm alle Konten gesperrt, der konnte nicht mehr seine Miete zahlen, hatte aber 500.000 am Konto.
Neben den Meldegrenzen der Banken sorgt auch die EU-Richtlinie DAC 8, die vergangenen Herbst verabschiedet wurde, für mehr Transparenz. Ziel ist es hier, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Damit wird der Anwendungsbereich der Registrierungs- und Meldepflichten und die allgemeine Zusammenarbeit der Steuerbehörden ausgeweitet. Die Richtlinie gilt ab 2026. Damit werden alle Kryptodienstleister verpflichtet, dass sie alle Daten an das Bundeszentralamt für Steuern melden.
Die großen Börsen unterliegen ja eh schon dem allgemeinen Informationsaustausch, der seit 2016 greift. Also das heißt, da werden die Daten ja auch schon an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Und grenzüberschreitend hat Deutschland sich jetzt auch noch dem entsprechenden internationalen Rechtsrahmen angeschlossen. Das Crypto Asset Reporting Framework, CARF abgekürzt, und den geänderten Common Reporting Standard, CRS. Mit dem dort festgelegten zwischenstaatlichen Informationsaustausch soll nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums nach Möglichkeit 2027 begonnen werden. Markus Demarie vom Institut der Deutschen Wirtschaft erklärt, worum es geht.
Es gibt ja auch einen OECD-Melderahmen für Kryptowährungen. Also es ist ein internationaler Standard für den automatischen Austausch zwischen Steuerbehörden, heißt Crypto Asset Reporting Framework, CARF abgekürzt. Das ist mit diesen gemeinsamen Mindeststandards in der OECD auch abgestimmt. Das heißt, die Kryptodienstleister müssen für jeden Nutzer einen Jahresbericht entsprechend auch erstellen, wie man das bei anderen Finanzdienstleistungen entsprechend auch hat. Und dadurch, dass so ein OECD-Rahmen hat, muss man jetzt auch nicht befürchten, dass der ganze Kryptomarkt jetzt in Länder abwandert, wo man da, sagen wir mal, weniger Wert auf Transparenz legt.
Und seit knapp einem Jahr gibt es innerhalb der EU außerdem die Markets in Crypto Assets Regulation, die Anleger besser schützen soll.
Das heißt, wenn man sein Geld in Krypto tauscht und es geht aus irgendeinem Grund durch eine Cyberattacke oder Ähnliches verloren, hat man ein Recht auf Schadensersatz. Wenn man zu einer Kryptobörse außerhalb der EU geht, dann gilt natürlich ein anderer Rechtsrahmen. Oder vielleicht ist es auch rechtlich gar nicht geregelt. Dann kann es sein, dass das Geld entsprechend weg ist. Und wenn man die Bitcoins auf dem USB-Stick speichert, dann ist es so wie Bargeld im Portemonnaie. Wenn es weg ist, ist es tatsächlich weg und auch nicht wiederherstellbar.
Also, Bitcoins können auch ganz konventionell geklaut werden.
Bei Monopoly würdest du dafür direkt ins Gefängnis wandern. Und zwar nicht wahllos und dürftest auch keine 200 Euro einziehen. Ne? Nur mal so am Rande.
Ja, und in der realen Welt kommst du dafür auch nicht mal mit einem gewürfelten Pasch wieder raus. Das ist das Schöne an so einem Spiel, da ist immer alles klar und einfach geregelt.
So klar und einfach ist es bei den Kryptowährungen nicht, also zumindest nicht einfach. Aber die wichtigsten Punkte wollen wir natürlich für euch wie immer kurz zusammenfassen. Erstens, Kryptowährungen sind per se nicht immer steuerfrei. Bei Privatanlegern greift in der Regel die einjährige Spekulationsfrist.
Zweitens, handeln Unternehmen gewerblich mit Bitcoin, gelten andere Regeln. Wenn die Coins betriebliche Einnahmen sind bzw. zum Betriebsvermögen gehören, müssen sie entsprechend behandelt werden, angegeben und versteuert werden.
Drittens, Steuern fallen in Euro und Cent an, nicht in Bitcoin und Co. Für die Berechnung des Gewinns muss prinzipiell der Anschaffungspreis vom Veräußerungspreis abgezogen werden.
Viertens, sich zu sensibilisieren für das Thema Krypto und Co. erleichtert es zu erkennen, ob bei Mandanten so ein Fall vorliegt, ob er solche Anlagen besitzt und diese entsprechend steuerlich bewertet werden müssen.
Fünftens, wenn es mehr Kryptomandanten werden, hilft die Spezialisierung oder die Vernetzung mit spezialisierten Berufskollegen.
Ein komplexes Thema, um nicht zu sagen kryptisch, also etwas, wo ihr sicher noch mal etwas genauer nachlesen wollt, wenn ihr euch künftig detaillierter damit auseinandersetzt.
Zum Beispiel in unserem Kompaktwissen Beratungspraxis über Kryptowährungen in Steuern und Bilanz.
Und für eure Mandantschaft haben wir mehrere Infobroschüren zum Thema. Die könnt ihr euch auch im Outfit anpassen lassen auf eure Kanzlei. Und jetzt zu etwas ganz anderem.
Neues aus Paragrafenland.
Das Bundesfinanzministerium hat die steuerfreien Pauschalen für sonstige Umzugsauslagen erhöht. Diese Pauschalen können Arbeitgeber ihren Angestellten zahlen, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Seit Anfang des Monats sind für Mitarbeiter 964 Euro vorgesehen. Für Ehegatten, Lebenspartner oder Kinder im gleichen Haushalt gibt es 643 Euro. Wer als Berechtigter vorher keine eigene Wohnung hatte, kann eine Umzugskostenpauschale von 193 Euro erhalten. Das BMF-Schreiben mit den Pauschalen findet ihr in den Shownotes zur Folge.
Kanzleihäppchen.
Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere inspirieren könnte.
Heute mit Thomas Günther.
Steuerberater haben keine Zeit. Diesen Satz würden wohl die meisten Berufsangehörigen unterschreiben. Insbesondere aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus. Und ob das so bald besser wird, ist wohl auch eher unwahrscheinlich. Dennoch nehmen sich einige Steuerberater Zeit für Nebentätigkeiten, unter anderem für die als Dozent an Hochschulen und Universitäten. Sie geben also Vorlesungen oder Seminare in Bachelor- oder Masterstudiengängen zum Steuerrecht ganz allgemein oder zu spezifischeren berufsstandsrelevanten Themen. Eine dieser zweigleisig agierenden Steuerberaterinnen ist Lina Heinemeier aus St. Augustin bei Köln.
Ich bin zurzeit an der Technischen Hochschule in Köln tätig, im Bachelor, unterrichte da das Fach IT in der Steuerberatung und darüber hinaus an der Rheinischen Fachhochschule in den Bereichen Umsatzsteuer und Konzernsteuerrecht unterwegs.
Lina Heinemeier war selbst Absolventin sowohl der TH Köln als auch der Rheinischen Fachhochschule. An der TH Köln wurde sie von ihrem ehemaligen Studiengangsleiter gefragt, ob sie kurzfristig einspringen und eine Vorlesung übernehmen könne für eine Professorin, die ausgefallen ist. Ohne groß nachzudenken, hatte Lina Heinemeier zugesagt und denkt noch heute, dass es eine der besten Entscheidungen ihres Lebens war. Lina Heinemeier hat beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass es etwas ganz anderes ist, Inhalte, von denen man meint, dass man sie gut durchdrungen hat, dann tatsächlich anderen Menschen nochmal zu vermitteln. Dabei hat sie nochmal selbst viel gelernt. Es ist also nicht nur so, dass die Studenten etwas von den Dozenten lernen, sondern auch andersrum.
Ich habe von den Studierenden gelernt, dass es immer sinnvoller ist, Sachen möglichst einfach runterzubrechen und erstmal generalistischer anzufangen und dann später vielleicht aufzubauen. Fällt im Beruf manchmal schwierig, weil man da immer direkt ins Detail gehen möchte und alle Sonderausnahmen, aber dass man versucht, die Sachen erstmal systematisch zu erfassen oder vielleicht auch für sich selber nochmal zu verstehen, warum sind die Dinge so und erstmal das zu transportieren und dann im Weiteren darauf aufzubauen.
Nun wird dieser Nutzen vielleicht nicht ausreichen, um unzählige Steuerberater davon zu überzeugen, jetzt auch einen Lehrauftrag anzunehmen. Aber es gibt ja noch weitere Anreize. Kommen wir mal zum Thema Fachkräftemangel. Denn wo gewinnt man denn besser Fachkräfte als schon an der Quelle, nämlich an den Hochschulen? Auch Lina Heinemeier ist das gelungen.
Also was für mich als Dozentin auch spannend ist, ist natürlich das Thema Personalgewinnung. Also im Bereich der Vorlesung an der TH Köln habe ich dann tatsächlich eine ehemalige Bachelor-Absolventin, nachdem sie eben ihr Studium abgeschlossen hat, als Mitarbeiterin gewinnen können. Ist insoweit sehr schön, weil man jetzt natürlich nicht irgendwie externe Quellen braucht, sei es Headhunter, was jetzt vielleicht für einen Bachelor ein bisschen übertrieben wäre, aber na, dass man da nicht auf externe angewiesen ist. Tatsächlich habe ich für mich aber festgestellt, dass der Master noch interessanter in der Personalgewinnung ist, weil die Studierenden natürlich da schon tiefer im Fach sind und sich auch explizit fürs Steuerrecht entschieden haben.
Nun kann man natürlich nicht einfach zu einer Hochschule laufen und sagen, hier, ich bin der Herr Günther, ich bin Steuerberater und ich möchte jetzt Steuerrecht unterrichten. Es braucht schon ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. So braucht man in aller Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ein polizeiliches Führungszeugnis, das man vorlegen muss und den Nachweis der pädagogischen Eignung. Die Lehraufträge werden natürlich in aller Regel auch vergütet, aber seien wir ehrlich, für das Geld machen Steuerberater diesen Job sicherlich nicht. Bleibt eben noch die Hürde der Zeitressourcen. Aber so viel Zeit, wie man denkt, benötigt so ein Lehrauftrag gar nicht. Das ist zumindest die Erfahrung von Lina Heinemeier.
Das Zeitmanagement ist definitiv nicht ohne. Das Schöne ist, wenn man einmal die Vorlesung konzipiert hat, dann muss man sie ja eigentlich nur aktualisieren. Und die Themen sind zum Glück jetzt nicht so komplex, dass ich mich jetzt besonders vorbereiten müsste vor einer Veranstaltung. Also ich gehe ehrlich gesagt, ich fahre einfach hin, habe natürlich meine Aufgaben mit, weiß, was ich mit denen besprechen will. Und dann wird das eben ja mehr oder weniger spontan dann alles mit den Studierenden besprochen. Das geht mittlerweile sehr gut, weil auch die Termine ja frühzeitig bekannt sind und ich drumherum planen kann. Wenn jetzt mal neue Lehraufträge kommen, ich habe ein Semester oder zwei Semester waren es sogar mal IFRS vertreten, was jetzt auch nicht meine Kernkompetenz ist, sieht das natürlich ganz anders aus. Ist dann aber was, was man dann eben nach Frist einfach noch mit in den Zeitplan reinschieben muss und im Zweifel sitzt man dann da halt am Wochenende.
Und wenn sich jetzt jemand denkt, ach, das wäre vielleicht doch ganz cool, mal einen Lehrauftrag zu übernehmen, der kann sich auch an DATEV wenden. Bei unseren DATEV-Bildungspartnern unterstützt DATEV Lehrbeauftragte und stellt zum Beispiel Fallstudien zur Verfügung, die man dann mit den Studierenden durcharbeiten kann. Den Link zu den Bildungspartnern von DATEV findet ihr in den Shownotes.
Vielen Dank.
Und wir hören uns.
Und nächste Woche das Interview.
Also Krypto war ja für viele oder Bitcoin speziell war ja lange Zeit so ein Spekulationsobjekt. Man hat gemerkt, da steigt so ein Bitcoin-Kurs. Es gibt da ja eine Menge YouTuber, die da unterwegs sind, die dann davon berichten, dass sie sich jetzt durch Bitcoin-Spekulation einen Lamborghini leisten können. Das ist ja auch so eine gewisse YouTube-Lifestyle-Community, die da so ein bisschen anfällig ist für diese Krypto-Sachen. Aber es geht ja immer mehr auch in diesen Mainstream-Bereich hinein.
Wir reden mit Markus Demery, Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft.
Über Menschen ohne Bankkonto, Krypto als neue Assetklasse und den gesunden Menschenverstand.
Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
Ihr könnt uns wie immer, und wir freuen uns darüber, abonnieren, teilen, weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
Markiert uns auch gerne auf LinkedIn oder Instagram mit @datev_eg.
Und natürlich, wie immer, könnt ihr uns auch was schreiben an die E-Mail-Adresse podcast@datev.de.
Nur anlegen in Kryptowährung, das geht da leider nicht. Aber ihr könnt uns auch anrufen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782 und uns auf unserer Mailbox Fragen stellen oder eure Meinung sagen.
Das war Constanze Elter.
Das war Carsten Fleckenstein.
Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Bleibt optimistisch.
Und hört wieder rein.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
Sag mal. Also ich würde ja gerne nochmal auf das Spielen zurückkommen. Ne? Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, also Bitcoin hast du ja mit sicherlich keine. Ne?
Wir haben damals nicht mit Bitcoin gespielt.
Aber habt ihr so Spieleabende gemacht?
Ja, schon.
Das sind ja immer so zwei.
Also wir haben ganze Spielewochenenden teilweise gemacht. Echt? Gerade was Monopoly angeht, haben wir früher auch oft gespielt. Aber
so sich auch zum Spielabend verabredet. Da gibt es ja immer so zwei Fraktionen. Die einen finden.